Lasst euch nicht ablenken, dass da technisch noch ein bisschen Probleme behoben werden. Aber Gottes Wort ist ja nicht an die Technik gebunden. Letztendlich ist aber eine wunderbare Unterstützung natürlich. Die vier Eltern, die da vorne auf der Bühne standen, ihr habt es gesehen, die haben so fünf Phasenkarten bekommen. Eben so eine Karte für je eine Phase, vom Baby bis vierjährig. Und diese Karten enthalten eben praktische und geistliche Tipps, wie die Beziehung zum Kind gepflegt werden kann. Ich lese euch zwei, drei Sätze vor, dass die anderen auch wissen, was da ein bisschen drin steht. Da heißt es hinten auf jeder Karte: Jede Phase ist ein Zeitfenster im Leben eines Kindes, in welchem du einzigartige Möglichkeiten nutzen kannst, um seine Zukunft zu beeinflussen. Und da gibt's so auch geistliche Tipps, zum Beispiel bei der Karte für das Baby habe ich jetzt da in der Hand. Heißt es, sag immer wieder Worte zu einem Baby: Jesus liebt dich. Singe Lieder über Gottes Zuwendung, während du dein Baby hältst. Oder sag schon einem Baby: Heute treffen wir die Gemeinde. Binde dein Baby in Gottes Familie ein. Und da steht auch noch auf einer anderen Seite: Deine Rolle ist es, seine Bedürfnisse zu umarmen, gerade bei einem Neugeborenen. Und es geht also darum, dass wir unseren Kindern einen guten Start geben ins Leben, sie ins Leben begleiten. Und ich zweifle keine Minute daran, dass die vier Eltern, die da vorne waren, das auf gute Weise tun, mit viel Liebe und Engagement. Und das Tolle ist ja, gerade der christliche Glaube bietet ja eine wunderbare Basis auch dafür, um unsere Kinder gut zu begleiten. Wenn ich aber die Bibel richtig verstehe, und darüber möchte ich jetzt in der nächsten Minute einige Worte sagen und predigen, wenn ich die Bibel richtig verstehe, gibt es etwas in einer Familie, das noch wichtiger ist als die Pflege der Kinder. Ich sage es noch einmal, wenn ich es richtig verstehe, die Bibel, gibt es etwas, das noch wichtiger ist in einer Familie als die Pflege der Kinder, nämlich die Pflege der eigenen Ehe. Die Pflege der eigenen Ehe. Gerade Familiensein, Kindererziehung, das ist mit so vielen Herausforderungen verbunden. Ich mag mich noch gut erinnern, als wir noch jung verheiratet waren und noch keine Kinder hatten, da hat mein ältester Bruder mal mich gefragt, wie geht's so in eurer Ehe? Da habe ich gesagt, ja, es geht recht gut. Und hat er gesagt, wart nur, bis ihr Kinder bekommt, wartet nur. Familie sein, Kindererziehung ist eine große Herausforderung. Sie haben meistens auch in einer Phase als Eltern unseres Lebens, wo wir auch sonst sehr absorbiert sind, vielleicht auch beruflich, nebst der Familie. Und da kommt dazu, dass wir Ehepartner ja auch von der Art meist unterschiedlich sind, und das ist ja auch normal. Aber gerade in Stressphasen kommt das noch deutlicher zum Ausdruck, wie unterschiedlich wir sind. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb auch das Thema, ich hoffe, man sieht es dann auch da vorne, dass ich gewählt habe für heute, den Beziehungskleber festigen, nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern die Beziehungskleber auch festigen in Bezug auf unsere eigene Ehebeziehung. Weil das hat auch Auswirkungen, letztendlich, auf unsere Werte, auf unsere Überzeugungen. Das hat Auswirkungen, das beeinflusst unsere Entscheidung und auch unser Tun. Ich habe es auf deiner Folie versucht, ein bisschen grafisch darzustellen. Ganz wichtig in dieser Frage ist auch oft auch, wie geschieht denn das? Wie geschieht das? Dass der Ehe, in der Ehe der Beziehungskleber gesund gefestigt wird. Und ich glaube, dazu gibt es eine Schlüsselfrage. Und die Schlüsselfrage, die lautet: Was ist das Zentrale in unserer Ehe? Was ist der Fokus in unserer Ehe, wo wir uns darauf richten als Ehepaar? Da gibt es viele Möglichkeiten. Was steht im Zentrum in unserer Ehe? Zum Beispiel, Kinder können das Zentrum sein in unserer Ehebeziehung. Und wenn Kinder das Zentrum sind in unserer Ehebeziehung, dann dreht sich eben alles um das Kind in unserer Familie. Also danach richten wir unsere Werte in der Ehe, da richten wir alles, auch den Terminkalender, auf unser Kind oder unsere Kinder aus, auch die Bedürfnisse und alles andere, wenn die Kinder im Zentrum stehen, wird dann irgendwo zweitrangig. Kann sogar plötzlich der Partner irgendwo stören oder nerven, in diesem Fokus auf die Kinder. Und was ist die Folge davon? Wir erleben es in unserer Gesellschaft leider tausendfach. Jemand hat es mal so gesagt, mit 18 ziehen dann nicht nur die Kinder aus, sondern der Partner gleich damit, weil das Kind der Fokus war in der Ehe. Und jetzt, was bleibt? Oder ein anderes Beispiel, was ist das Zentrum, was ist der Fokus in einer Ehebeziehung? Das können auch Hobbys sein. Dass zum Beispiel Paare sagen, wir haben die gleichen Hobbys und das ist für uns zentral und das bindet uns zusammen. Zum Beispiel, dass man miteinander gerne in der Natur ist, dass man sagt, wir joggen beide gerne, das ist das Zentrum unserer Ehe. Wir treiben gerne Sport. Und wenn das das Zentrum ist, dann leiten wir wieder unsere Werte davon ab, unsere Prioritäten, unsere Entscheidungen. Aber was ist die Problematik dabei? Die Problematik ist, unsere Vorlieben für ein Hobby, die können sich ändern wieder im Laufe unserer Ehe. Vielleicht war es das verbindende Element am Anfang gemeinsam joggen. Und nach 15 Jahren sagt vielleicht die Frau, jetzt mag ich nicht mehr joggen, das ist nicht mehr mein Lieblingshobby, sondern ich möchte lieber töpfern. Ja, was bleibt denn dann übrig als Verbindendes? Was hält uns noch zusammen? Jetzt kommt es, jetzt schaue ich, ob ich da einen richtigen Punkt finde, was ich gesagt habe. Ich habe noch etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Aber das muss ich nachher noch einfügen. Ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen mit der, mit der Technik. Ihr seht es hier nochmals bildlich. Was ist das Zentrum in unserer Ehe? Davon hängt so vieles ab. Es kann aber ein Kind sein. Es können gemeinsame Hobbys sein. Was ist das Zentrale? Was ist das Zentrale? Was sagt die Bibel, was zentral ist? Die Bibel sagt, ein guter Beziehungskleber oder der beste Beziehungskleber in einer Ehe und letztendlich auch in einer Familie, weil die Kinder nur davon profitieren können, ist, wenn wir unsere Ehe Jesus-zentriert führen. Wenn wir unsere Ehe ganz bewusst immer wieder auf Jesus ausrichten. Was heißt es, eine Ehe Jesus-zentriert führen? Das ist mehr als, dass beide Partner gläubig sind, einfach so gläubig sind. Sondern er sitzt da vorne, was es ist, Jesus sagt es selber, ganz allgemein, und das gilt speziell auch für die Ehe, Matthäus 22, wo er sagt, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Dieses Ganz heißt eben fokussiert sein mit dem ganzen Herzen auf Gott. Er ist im Zentrum. Du wirst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzer Hingabe, Fokussierung, dieses Ganz auf Gott, auf Jesus. Und mit deinem ganzen Denken. Und das ist entscheidend, immer wieder neu. Ich zeige euch jetzt einige Bibelverse, auch wie die Bibel viel darüber redet, dass es wichtig ist, den Beziehungskleber in der Ehe zu festigen. Wenn ich mich nicht irre, ich habe es noch nie wissenschaftlich untersucht, wird mehr in der Bibel gesagt über die Ehepflege als über die Kinderpflege. Obwohl die auch wichtig ist, da sind wir uns einig. Aber es ist noch interessant. Und die Bibel sagt sehr viel über die Ehepflege. Sind Bibelstellen, die wir nicht jeden Sonntag nennen, aber heute werde ich einige mal nennen. Und diesen Stellen, ihr könnt noch mehr suchen in der Bibel, da heißt es zum Beispiel, genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst. Und steht nirgends, dass das nur für die Flitterwochen gilt. Sondern fürs ganze Leben. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Oder im Hohelied, Kapitel 2, Vers 1, sagt die Frau zum Mann, komm und küss mich. Und jetzt kommt ein schöner Nachsatz. Küss mich immer wieder. Nicht nur für die Flitterwochen, steht nirgends, sondern das gilt bis ins hohe Alter. Bis ins hohe Alter. Und genieße deine Liebe mehr. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Also hier können wir sagen, die Ehe pflegen nennt die Bibel auch genießen des Partners. Noch eine letzte Stelle, Sprüche 5, Vers 18, da steht, dein Brunnen sei gesegnet und freudig, und jetzt kommt der wunderbare Ausdruck, an der Frau deiner Jugend. Also mit der, die du schon lange kennst, mit der du schon lange verheiratet bist. Freu dich an der Frau deiner Jugend. Warum? Weil das gibt deiner Ehe eine besondere Beziehungsqualität. Kürzlich war in der Zeitung ein großer Artikel, wo es heißt, dass es gar nicht möglich ist, dem gleichen Partner ein Leben lang treu zu bleiben. Weil wir von den Affen abstammen und die Affen würden nicht dem gleichen anderen Affenpartner ein Leben lang treu bleiben. Deshalb ist es eine Überforderung für uns Menschen, treu zu sein. Das wurde uns von der Gesellschaft übergestülpt, hieß es in diesem Artikel. Und der Schöpfer sagt, nein. Der Schöpfer sagt, freu dich an der Frau deiner Jugend und sagt auch wie, wenn wir das tun, was wir dann für eine Sicht bekommen vom Partner. Es heißt hier weiter, ihr seht es auch da vorne, es ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Die Frau deiner Jugend, vielleicht hat sie schon ein bisschen Falten bekommen, aber sind wir doch ehrlich, wir haben hier Falten bekommen, deshalb habe ich immer so ein Kleid an, dass man das nicht so sieht. Aber wenn wir einander mit Gottes Augen anschauen, die Frau der Jugend genießen, den Partner der Jugend genießen, dann sehen wir einander mit Gottes Augen bis ins hohe Alter so. Sie ist lieblich wie eine Gazelle, holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut, wichtiges Wort, alle Zeit, das ist Ehepflege, bis ins hohe Alter, sättigen und ergötze dich alle Wege ihrer Liebe. Mir gefällt dieses altdeutsche Wort, alle Wege. Ja, wir erleben wirklich alle Wege in einer Ehe, verschiedene Wege. Ehepflege heißt sich ergötzen, das Genießen, etwas dafür tun, Zeit einsetzen dafür. So, und jetzt muss ich wieder ein bisschen runterspulen, das wollte ich am Anfang sagen. Jetzt kommt die große Frage, wie kann das im Alltag ganz praktisch funktionieren? Eine Jesus-zentrierte Ehe oder Beziehung zu gestalten. Wenn man schon länger verheiratet ist und wenn man einander schon länger kennt, das wissen alle, die schon länger verheiratet sind, dann gibt es manchmal so eine gewisse Tendenz, dass man sehr schnell was sieht beim anderen, was nicht ganz perfekt ist. Oder wo die Fehler sind beim anderen. Wenn man länger verheiratet ist, ist manchmal so eine Gefahr, dass man recht kritisch wird gegenüber seinem Partner. Die Bibel redet auch davon, vom Nörgeln in den Sprüchen, von den Nörgeln. Aber wie gehen wir jetzt Jesus-zentriert damit um? Ich blende als Antwort einen kurzen Text, ich lege nur einen Vers, den ersten Vers aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Man hat ja so einen Eindruck, wenn man den Philipperbrief liest, das war so die Lieblingsgemeinde von Paulus. Aber was er da sagt, sagt er nicht nur der Gemeinde, das gilt auch für die Ehe. Und er sagt, es achtet euch sehr liebevoll. Ich gehe nur auf diesen ersten Satz ein, wo er ganz liebevoll sagt, und das gilt auch für unsere Ehen, nicht wahr, ist es euch wichtig, einander von Christus zu ermutigen. Gerade auch in den Situationen, wo man eben vielleicht immer kritischer wird gegenüber den anderen, sieht, was nicht perfekt ist, die Fensterscheiben, warum sind die immer noch nicht geputzt? Wir haben doch das und das abgemacht und so weiter. Wie können wir da einander begegnen? Wir haben es hier gelesen. einander im Namen von Christus ermutigen. Das heißt, jemand hat einmal gesagt, ich treffe eine Entscheidung, ich möchte nicht der größte Kritiker sein meines Ehepartners, sondern ich habe diese Entscheidung getroffen und ich treffe sie immer wieder neu, ich möchte der größte Fan bleiben von meinem Ehepartner. So war sie am Anfang. Ich möchte, dass ich mich immer wieder entscheide, der größte Ermutiger sein von meinem Ehepartner. Kürzlich haben wir in unserer Ehe die Frage bewegt, Monika hat als Kind Klavier gelernt zu spielen, so ganz klassisch. Soll ich jetzt im Alter da noch etwas dazulernen, so ein bisschen etwas grooviger noch? Wir haben einen da im Haus, der so Stunden gibt von der Effi gesingen. Soll ich das wagen? Jawohl, wage es, Ermutigung. Es tut dir gut, uns gut, so ein bisschen neuzeitlichen Groove auch noch kennenzulernen, dass wir nicht einrosten. Ist auch sonst gut für die Ehe. Und umgekehrt, meine Frau ist dann aber auch die wertvollste Kritikerin, die ich habe als Ehemann. Warum? Weil sie schon 30 Jahre lang bewiesen hat, dass sie hundertprozentig hinter mir steht. Und deshalb ist sie auch die wertvollste Kritikerin. Damit ist sie alleine auf weiter Flur. Weil sie mich schon 30 Jahre lang ermutigt. Und da mag es eben auch Kritik leiden und ist wertvoll. Also, nicht wahr, ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Das heißt, immer wieder auch die Entscheidung zu treffen, ich möchte nicht der größte Kritiker sein meines Ehepartners, sondern ich möchte der größte Ermutiger sein und bleiben. Aber das heißt auch, einander im Namen von Christus zu ermutigen, dass wir uns darin üben, miteinander uns immer wieder auf Jesus auszurichten. Dass er es ist, der uns seine Impulse geben darf. Dass er es ist, der uns leiten darf als Ehepaar. Und was er mir zeigt, oder letztendlich, wo wir als Ehepaar darüber einig sind, was ihm uns gezeigt hat, das setzen wir ganz einfach um. Ist gar nicht so kompliziert, eine Ehe auf Jesus zentriert zu führen. Aber es gilt auch da immer wieder die Entscheidung zu treffen, wie ihr es hier seht in der Grafik, Jesus ist der Chef. Wir dürfen zu Jesus sagen, zeig mir deine Perspektive. Erfrische mich oder uns in der Ehe. Gib uns deine Kraft. Verändere uns auch als Ehepaar, und zwar so, wie du es haben möchtest. Und das gibt dann diesen wunderbaren Klebstoff in eine Ehe hinein. Und das gibt dann auch diese wunderbare, starke, geistliche Einheit, die wir in einer Ehe miteinander erfahren dürfen. Ich freue mich immer, wenn ich das von Ehepaaren spüre. Etwas Edles. Wenn beide vielleicht noch ganz verschieden sind von der Herkunft, von ihrer Art her, aber dass sie miteinander sich einüben, das einüben, und das spürt man auch Ehepaaren ab, sich auf Jesus auszurichten, auch im Alltag, dass er das Zentrum sein darf, indem man sich immer wieder auch von der Bibel wirklich nährt und eben die Werte, die Überzeugungen, die Entscheidungen dann auch von der Bibel her geprägt werden und indem man regelmäßig betet auch, zusammen betet. Da fließt das hinein, Jesus so mit hineinnimmt in den Alltag, so Gottes Perspektive immer wieder auch abholt für den Alltag. Und das gibt dann diese starke, liebevolle, geistliche Einheit, die so wertvoll ist und die auch andere Menschen dann spüren. Aber es gibt Paare, die alles teilen, und mit dem möchte ich schließen. Ich möchte das noch kurz ansprechen. Nur das Gebet können sie irgendwie nicht teilen. Es gibt Paare, die teilen alles. Sie gehen überall hin, die machen alles zusammen. Sie gehen sogar zusammen auf Toilette. Das macht man, wenn man verheiratet ist, oder? Der eine macht sein Geschäft und der andere putzt die Zähne. Ist kein Problem, wir sind ja verheiratet. Wir machen alles zusammen. Nur das gemeinsame Gebet können wir einfach irgendwie nicht teilen. Warum ist das so? Ich denke, es hat damit zu tun, dass das gemeinsame Gebet in der Ehe etwas sehr, sehr, sehr Intimes ist. Ich glaube, dass gemeinsam beten noch intimer ist als die Sexualität. Versteht mich richtig. Es gilt nicht, das eine gegen das andere auszuspielen. Das ergänzt sich. Beim Gebet dürfen wir tiefste seelische Herzensnähe erfahren und auch tiefe geistliche Herzensnähe. Und bei der Sexualität kommt ja noch der körperliche Bereich dazu. So hat Gott die Sexualität gedacht. Warum können wir zusammen in der Ehe das Gebet nicht teilen? Das Gebet ist immer auch etwas, was umkämpft ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz normal, wenn wir das in einer Ehe auch spüren. Aber wenn ihr nicht zusammen beten könnt, ich möchte alle uns ansprechen, die verheiratet sind, dann ist schon die Frage, was steht denn da zwischen uns, dass wir das nicht teilen können? Diese besondere, diese tiefe Herzensnähe. Aber es gibt Hoffnung. Man kann das Zusammenbeten in einer Partnerschaft auch einüben. So dass Jesus wirklich Stück für Stück auch in unseren Alltag ganz konkret reinkommt. Und ich möchte zum Schluss so drei Impulse weitergeben fürs gemeinsame Gebet. Lese aber zuerst noch Worte von Jesus dazu vor aus Matthäus 18, ab Vers 19. Da sagt Jesus, wenn zwei, das gilt ja für die Ehe, von euch hier auf der Erde eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Wow. Und jetzt kommt's noch schöner. Denn nur zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wie haben wir es nochmals? Da wird tiefste Herzensnähe erlebt. Zueinander und letztendlich auch zu Jesus. Etwas ganz Gewaltiges. Und deshalb zum Schluss einfach so drei ganz einfache Impulse für das gemeinsame Gebet. Das erste, kurze Gebete. Vor allem, wenn man sich das in einer Ehe nicht gewohnt ist oder nicht mehr gewohnt ist, zusammen zu beten. Ganz einfach, kurz. 30 Sekunden. Man kann sogar zum ersten Mal auf die Uhr schauen, nachher muss man das nicht mehr. 30 Sekunden. Einfach bevor man zum Beispiel aus dem Haus geht, dass man einander nochmals in den Arm nimmt und füreinander betet, einander segnet. Oder vor dem Einschlafen. Muss gar nicht lange sein, wenn man ins Bett geht. So im Gebet, kurzen Gebet, den Tag miteinander abschließt. Oder eine gute Möglichkeit sind auch freie Tischgebete. Wir haben das schon früh mit den Kindern angefangen. Da kann man ganz gut auch den Alltag mit einbeziehen. Was wir gerade erleben, was bevorsteht. Und so kann man es einüben. Doch auch für die Ehe. Also kurze Gebete. Und das zweite ist eigentlich das wichtigste, betet regelmäßig. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Wann passt es für uns als Ehepaar am besten? Morgen geht es vielleicht nicht. Der eine geht schon früh zur Arbeit, der andere nicht. Vielleicht geht es besser am Abend. Aber regelmäßig. Von Spurgeon hat einmal gesagt, ich fürchte, wenn wir nicht regelmäßig beten oder zu bestimmten Zeiten beten, fürchte ich, dass wir auch nicht zu unbestimmten Zeiten beten. Stimmt's oder stimmt's nicht, ihr verheiratet seid? Dann ist so viel los immer, darum regelmäßig, machen wir fast rituell. Das ist unsere Zeit. Und das Dritte ganz einfach, bleib dran. Bleib dran. Wenn wir es mal einen Tag nicht hingekriegt haben als Ehepaar oder eine Woche lang, irgendwie haben es nicht hingekriegt. Jesus will hier Durchbrüche schenken, dass unsere Ehe diesen Kitt bekommt, dieses Zusammengeschweißt sein bekommt, diese Herzensnähe, damit wir diese tiefe geistliche Einheit erfahren dürfen. Und das Schöne ist, und damit schließe ich ab, unsere Kinder können davon nur profitieren. Die werden dadurch gesegnet. Ich mag mich erinnern, als ich noch ganz klein war, als wir so auch kurze Gebetszeiten hatten zusammen, meine Frau und ich, da kam es nicht selten vor, so am Freitag von mir, dass die Kinder auch zu uns hinkamen und auch ihre Hände gefaltet haben und auch mitgebetet haben. Die Kinder, die können nur profitieren, wenn Jesus im Zentrum unserer Ehe und unserer Familie ist. Amen. Darf ich noch kurz mit uns beten und euch bitten, aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken für unsere Familien, auch hier in der Gemeinde. Ich danke dir auch für die Ehen, wo wir drin sind. Und wir möchten es dir heute Morgen wieder mal neu sagen, wenn wir es schon lange nicht mehr gesagt haben. Wir danken dir für den Ehepartner, den wir haben und den du uns geschenkt hast. Aber wir danken dir vor allem auch, dass wir dich auch als Geschenk haben dürfen in unserem Leben, als unser Erlöser, als unser Retter, als unser guter Freund. Und Jesus, wir wollen diese Herzensnähe mit dir immer wieder neu erleben und pflegen, im Persönlichen. Jesus, das gilt ja für uns alle, die wir da sind, egal von unserem Stand, wo wir drin sind. Herr Jesus, wir wollen aber diese Herzensnähe auch in unserer, als Beziehungskleber erleben in unserer Ehe. Danke, dass du uns dabei hilfst und danke, dass du uns dabei segnest. Und wir bitten dich nicht nur jetzt heute Morgen um Schutz für die Kinder, das haben wir auch getan von Herzen, Jesus, wir bitten auch für deinen Schutz, auch für alle unsere Ehen, ob wir jetzt länger verheiratet sind oder ganz neu verheiratet sind. Wir danken dir, dass wir deinen Sieg proklamieren dürfen, auch über unseren Ehen. Amen.